Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und am Telefon habe ich Eva Meitner. Eva ist Chefdirigentin des Sinfonischen Orchesters Hoyerswerda und des Freien Orchesters Leipzig. Zudem ist sie als Lehrbeauftragte im Fach Dirigieren an der Uni Erfurt tätig. Seit 2020 produziert sie YouTube-Videos mit ihrem Toy-Piano. Ihr künstlerischer Schwerpunkt liegt auf Werken von Komponistinnen. Hallo Eva!
Hallo Leni, ich freue mich total, dass ich bei dir sein darf.
Ich freue mich auch, dass du da bist. Du wolltest nicht schon als Kind Dirigentin werden, habe ich gelesen, sondern du hattest erstmal Unterricht für verschiedene Musikinstrumente und Gesang. Wie kamst du also zum Dirigieren?
Naja, also nicht wollen ist natürlich jetzt eine gewagte These. Ich wusste ja gar nicht, dass es überhaupt Dirigenten gibt. Also ich komme nicht aus einem musikalischen Haushalt. Das heißt, ich habe eben mit Blockflöte angefangen und dann irgendwann Geige gespielt und dann Querflöte gespielt. Und dann irgendwann war ich so weit, dass ich in einem Orchester gespielt habe und natürlich war dann Dirigent vorne dran. Aber ich habe nie irgendwie so vor meinem geistigen Auge irgendwie dieses Berufsbild Dirigent überhaupt gehabt. Also da stand einer, aber ich wusste nicht, dass das ein Beruf ist. So, und dann bin ich zum Schulmusikstudium gekommen und da hatten wir das Fach Dirigieren. Und dann hatte ich tatsächlich das erste Mal in meinem Leben einen Taktstock in der Hand. Und dadurch, dass ich ganz viel Kammermusik ja gemacht habe und auch irgendwie viel im Orchester gespielt habe, wusste ich sofort, was ich tun soll. Also ich konnte mit dem Orchester arbeiten und proben und es gab da keine Berührungsängste und es hat sich einfach ganz richtig angefühlt. Und dann war für mich eben klar, das ist mein Beruf, also das möchte ich machen, das liegt mir.
Wie schön. Welche Instrumente kannst du spielen?
Ich habe früher eben sehr lange und intensiv Geige und Flöte gespielt, habe ich aber jetzt länger nicht gemacht. Also ich hatte 12 Jahre Unterricht, war auf einem recht hohen Niveau auch und jetzt liegt das aber eben auch schon, seit wann liegen die in der Ecke? Seit 2006 so. Also das heißt, ich weiß nicht, wenn ich jetzt eine Geige in die Hand nehmen würde, ob das so schön klänge. ich habe mal kurz Cello gespielt irgendwie, aber nur weil im Schulorchester wir keine Cellisten hatten und dann habe ich das eben gelernt. Und mein Hauptinstrument ist eben Klavier und eben auch diese kleinen Toy-Pianos.
Ja, genau.
Und ich singe auch sehr gerne.
Auf jeden Fall noch drüber. Ja. Schön. Du hattest jetzt gemeint, du kommst nicht aus einem musikalischen Haushalt. Haben dich deine Eltern dann trotzdem unterstützt auf deinem Weg?
Ja, also meine Mutter sehr. Da gab es überhaupt keine Vorbehalte. Mein Vater war ein bisschen skeptisch. Aber das ist, glaube ich, gar nicht böse gemeint, sondern das kennen ja, glaube ich, viele Kinder, wenn die Eltern keine Musiker sind, dass man da erstmal das so ein bisschen argwöhnisch beäugt, weil man ja weiß, dass dem dieser, es wird immer so ein bisschen behaftet mit brotlose Kunst. Ne? Und wenn dann das Kind sagt, ich möchte Berufsmusiker werden, dann springen die wenigsten Eltern irgendwie vor Freude in die Luft, weil man natürlich irgendwie auch das Beste für das Kind möchte. Man möchte einerseits, dass das Kind glücklich ist, ganz klar. Aber natürlich möchte man auch irgendwie, dass da eine Sicherheit da ist und dass das Kind dann irgendwie auch von was leben kann und es irgendwie nicht schwer hat im Leben. Und das ist natürlich mit Kunst da irgendwie ganz klar, dass das nicht so sein wird, ne? Dass das ganz schön hart ist. Und ich glaube aber, er hat sich jetzt ganz gut damit akklimatisiert. Ich mache das ja jetzt auch schon eine ganze Weile. Und ich denke auch, meine Eltern sind beide stolz auf mich. Also wenn ich das so richtig raushöre und freuen sich. Und eben auch gerade mit den Komponistinnen. Ich glaube, das findet mein Vater sogar richtig toll.
Cool, ja. Ich habe gelesen, du hast unter anderem an der Hochschule für Musik in Trossingen studiert und ich glaube, das ist jetzt schon das dritte Mal, dass diese Hochschule in meinem Podcast genannt wird. Ist das so die Schule, auf die man geht für Musik?
Das ist schon irgendwie interessant. Also in Baden-Württemberg gibt es ja 5 Musikhochschulen und Trossingen ist nicht klein. Also die Stadt ist natürlich klein, weil es halt wirklich Also ich möchte der Stadt nicht zu nahe treten, aber es ist natürlich eine Kleinstadt. Ne? Das heißt, ich weiß nicht, wie viel die mittlerweile haben, aber es hat natürlich irgendwie kein großes Orchester vor Ort, es hat kein Opernhaus vor Ort. Und deswegen findet man erstmal so ein bisschen suspekt, dass da auch eine Musikhochschule steht, also die Hochkultur, sage ich mal. Mhm. Ich persönlich muss aber sagen, ich fand Trossingen eigentlich genau deswegen total super. Also die Ausbildung ist wirklich großartig, die haben ganz fantastische Professoren. Das Klima an dieser Hochschule ist auch sehr familiär, liegt vielleicht eben gerade an dieser Größe der Stadt. Ich kann mich auch noch daran erinnern, ich hatte eine Musikwissenschaftsvorlesung. Und ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist, aber damals war das so, dass neben diesem Raum quasi so ein Bauernhof war. Und dann sprach mein Professor irgendwie über Adorno und nebendran mute dann irgendwie eine Kuh. Und man hörte den Bauern, wie der irgendwie diese Kuh da reinbringt. Und irgendwie fand ich diesen Kontrast so unglaublich toll. Und ja. Man war eben, also es gab auch keine Ablenkungen in Trossingen. Also man hat wirklich den ganzen Tag sich mit Musik beschäftigt. Man hat entweder mit den Kommilitonen gesprochen oder natürlich auch viel geübt. Also ich fand, gerade um zu arbeiten, war das eigentlich ein ganz wunderbarer Ort, weil man eben für sich war. Ich meine, das ist auch sowas, was man ja irgendwie so in Donaueschingen zum Beispiel beobachtet. Das ist ja auch ein relativ kleiner Ort und aber auch so ein Magnet, ne, irgendwie so. Oder auch Bayreuth, das ist ja jetzt nicht irgendwie eine Metropole. Also es gibt so ein paar Punkte in der Welt, die so, ja, wie so musikalische Hotspots sind. Und Trossingen gehört für mich eindeutig dazu. Wo mir so ein bisschen das Herz blutet, ist, dass das eben so eine Hochschule ist, die gerne immer von Schließung bedroht ist. Jetzt war das lange nicht mehr so, Gott sei Dank. Und ich weiß gar nicht, ob dem Land Baden-Württemberg so klar ist, was das für ein Schatz ist, was die da eigentlich haben. Also alle 5 Hochschulen haben wirklich ihre Berechtigung und auch eben ihren künstlerischen Wert und Schwerpunkt.
Von Schließung bedroht, weil keine Studierenden mehr kommen?
Nee, das war nie das Problem. Das war immer die Geldfrage. Also
ist immer eine Geldfrage.
Die Frage, leistet man es sich als Land, Musikhochschulen zu haben? Hm. Das ist ja leider noch so, dass Kunst so ein bisschen als Luxus angesehen wird. Habe ich so das Gefühl? Ne? Also man leistet sich als Land Museen, man leistet sich als Land Musikhochschulen und so. Ich glaube, vielen Politikern, also natürlich nicht allen, es ist, glaube ich, so zweigeteilt, aber ich habe so das Gefühl, gerade auch jetzt in der Corona-Zeit hat man das schon vermerkt gespürt, finde ich. Vielen Politikern ist, glaube ich, nicht so ganz klar, wie wichtig Kultur für die Gesellschaft ist.
Ja.
Und auch für die Menschen, gerade in so einer Krise, wie wir sie jetzt erlebt haben, ist Kultur und Kunst, das ist unsere Nahrung, die uns am Leben hält, die diese gesamte Gesellschaft auch durchtragen kann. Das ist das, was uns Kraft gibt. Und das ist nicht einfach nur ein Anhängsel, das man sich in guten Zeiten leistet. Man braucht es vor allem in den schlechten.
Ja, boah, du hast das voll gut auf den Punkt gebracht. Ja, finde ich super. Ich hatte auch in einem Interview mit dir gelesen, dass du gerne Kultur ins Grundgesetz kloppen würdest.
Ja, unbedingt.
Und ich habe das so gelesen und dachte, ja.
Ja, also ja. Es ist, wie gesagt, kein Luxus. Und das ist nicht was, also ich finde, da braucht man eigentlich überhaupt nicht drüber nachdenken. Ich finde es wirklich schlimm, dass es überhaupt Diskussionen gibt. Ob wir Mittel bereitstellen sollen für Kultur. Das darf einfach keine Frage sein. Also
absolut.
Ja, aber ich glaube, es hat ein bisschen damit zu tun, das ist ja so ein Kernproblem auch irgendwie, glaube ich, was unsere in Anführungszeichen Hochkultur hat. Damit haben wir eigentlich auch schon das Problem umrissen, dass es irgendwie so ein Cut gibt. Also früher war Kultur im Alltag allgegenwärtig. Und jeder hatte irgendwie Berührung zu Kultur, weil er oder sie ein Instrument gespielt hat oder weil man natürlich als Familie in Ausstellungen gegangen ist oder ins Theater ging, selbst Theater gespielt hat, Bücher gelesen hat. Und ich habe so das Gefühl, dass das bei großen Teilen irgendwie der Gesellschaft nicht mehr so ist, beziehungsweise dass auch so eine ganz klare Trennung zwischen dieser U- und E-Musik ist. Und mit diesem Begriff Hochkultur habe ich ein Riesenproblem, auch weil wir damit ja uns irgendwie abgrenzen. Und das will ich eigentlich nicht. Also ich möchte, dass wirklich jeder sich ein Mozart-Klavierkonzert anhört, irgendwie, keine Ahnung, zum Frühstück, im Auto oder irgendwie auf Social Media. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mit Coco irgendwie, warum mir das so viel Hoffnung macht. Eben diese Alltagstauglichkeit, weil wirklich, wenn man das nur so als Hochkultur betrachtet, dann exkludiert man, dann ist das nur für so einen ganz bestimmten Personenkreis. Und dieser Personenkreis, wenn der groß genug ist, dann sind die natürlich auch in der Politik. Und viele Politiker gehen nicht ins Konzert oder gehen vielleicht mal auf eine Ausstellung, haben aber dann nicht so den richtigen Bezug oder sind dann nicht so drin. Und wenn man einmal im Jahr eine Ausstellung geht und dann auch noch nicht mal irgendwie jemanden hat, der einen durch diese Ausstellung führt, dann sieht man vieles nicht, dann findet man es vielleicht gar nicht so ein ergreifendes Erlebnis, sondern findet es nur ätzend und will nach Hause. Und wenn man keine Emotion aufbaut zur Kultur und einem das selber nichts gibt, dann ist natürlich die Frage, warum sollte man das unterstützen? Also wenn man selber nicht weiß oder nicht versteht, was das bringt oder es einem selber nichts gibt, dann wird es eben schwierig. Ne? Also ich glaube, so Leute wie wir, die ganz, ganz selbstverständlich mit Kunst und Kultur irgendwie umgeben sind, und die emotional total ergriffen sind, für die ist das überhaupt keine Frage, dass das wichtig ist. Bei Menschen, wo das nicht so ist, wenn man das denen erzählt, das bringt nichts, die müssen das erleben. Und ich habe so das Gefühl, dass das nicht so der Fall ist, irgendwie in zwei, doch weiten Teilen der Bevölkerung. Das macht mir so ein bisschen Sorgen, muss ich sagen.
Ja, es ist auch so die Frage, wie holt man die ab, ne? Also wie macht man denen klar, dass sie nicht ausgeschlossen sind davon, sondern dass sie daran teilhaben dürfen und auch sollen.
Ja, das ist sehr, also dass sie willkommen sind und dass sie erwünscht sind.
Ja, genau. Ne? Genau.
Und dass man da auch nichts, man muss sich nicht vorbereiten, man muss einfach nur da sein, so wie man ist. Und man ist total in Ordnung, so wie man ist. Und man braucht überhaupt keine Vorkenntnisse. Ja. Und ich habe so das Gefühl, wir haben da unglaubliche Barrieren.
Ja. Da muss man echt mal irgendwie entstauben, habe ich auch so das Gefühl, ja. Ich wollte kurz unsere HörerInnen nicht vergessen, weil du hast ein paar Dinge angesprochen, die vielleicht jetzt ein bisschen untergehen könnten. Nämlich du hast angesprochen Coco, das sind deine YouTube-Videos, über die wir nachher noch sprechen werden. Und du hattest angesprochen U- und E-Musik. Magst du das nochmal kurz beschreiben, was das ist?
Ja, also man unterteilt ja gemeinhin sozusagen in U-Musik, also Unterhaltungsmusik, und E-Musik, ernste Musik. Und ich habe mit diesen Kategorisierungen, ich habe damit ein Riesenproblem irgendwie.
Ja, da bist du auch nicht die Erste in meinem Podcast.
Ja, also das, ich weiß nicht genau, was das soll. Also können wir nicht einfach nur über Musik sprechen, weil das, also so im Subtext höre ich da irgendwie eine Bewertung. Und zwar eine ganz harte Bewertung. Dass Unterhaltungsmusik nämlich minderwertig ist und E-Musik das Nonplusultra. Und das finde ich ganz schwierig, weil es unglaublich ungerecht ist und man keinen von den beiden Musikrichtungen einen Gefallen tut. Denn bei E-Musik, also ernst klingt erstmal, ich weiß nicht, also nehmen wir nicht jede Art von Musik ernst? Also wieso soll denn chinesische Volksmusik weniger ernst sein als neue Musik? Und auch dieses Bild, was man dann von E-Musik hat. Also ich sitze doch nicht total ernst vor meiner Schubert-Symphonie und also lausche dem da so andächtig. Das ist dieses Bild, was man dann vermittelt.
Ja, das ist genau. Das füttert nämlich dieses Bild von, dass man eben dafür etwas tun muss, dass es langweilig sein muss.
Und ich meine,
dass
die
man
Ernsthaftigkeit,
sich dafür schick machen muss.
Und diese Ernsthaftigkeit, die spricht man dann ja auch der sogenannten U-Musik ab. Also wenn ich mir einen Eric Clapton-Song anhöre, dann finde ich das sehr berührend. Und dann geht mir das auch nahe. Oder Sting. Also man kann doch nicht sagen, dass das keine ernsthafte Musik wäre. Also das stimmt einfach nicht. Also sowohl bei der, ich gehe jetzt mal von der Klassik aus, also Klassik macht mir persönlich total Spaß. Ich höre das gerne. Natürlich hat es einen intellektuellen Anspruch, aber das hat doch Popmusik auch. Also das kann man so einfach nicht sagen. Also immer ab dem Zeitpunkt, wo ich Musik höre und die ernst nehme, ist das ernste Musik. Das ist einfach so. Und das, und auch, es ist, also jede Musik ist mit Aufwand verbunden, wenn man sie macht. Das ist das Nächste. Also ich meine, ich finde es auch schwierig, weil ich meine zum Beispiel Strauss-Operetten, wenn man sich mal den Inhalt anguckt oder überhaupt Operetten, das läuft ja irgendwie auch unter E-Musik und das ist zum Teil richtig Schrott. Also wenn man sich so diese Plots durchliest, es ist halt Klamauk und es ist auch unterhaltsam, aber kunstvoll gemacht. Und ich finde es auch legitim. Also, aber es ist, ich weiß nicht genau, was das bringen soll. Also, außer eben einer Spaltung. Wir spalten wirklich die Musik und wir spalten auch die Hörerschaft. Ich kenne auch manche, nicht viele, aber doch einige, die dann irgendwie sagen, nee, also sie hören um Gottes Willen keine Popmusik. Wo ich mir dann immer denke, warum denn eigentlich nicht? Ich hör absolut alles. Mhm. Also, ich liebe meine Symphonien. Ich höre auch gerne mal neue Musik, aber dann am liebsten live, muss ich sagen. Aber ich höre natürlich auch Popmusik. Ich schalte hier morgens mein Radio ein und dann läuft die sogenannte U-Musik und ich höre das total gerne. Und ich singe auch gerne mal irgendwie einen Popsong im Radio mit.
Ja. Yeah.
Und auf der anderen Seite summt man natürlich auch bei der Schumann-Melodie ein bisschen mit, wenn die hier irgendwie von der Platte kommt. Also, ja, können wir das nicht einfach abschaffen? Können wir nicht einfach Musik hören?
Ja, gut, ja. Fühlst du dich damit allein mit diesen Gedanken oder hast du das Gefühl, da passiert auch gerade so ein bisschen was in die Richtung?
Weiß ich nicht, ist vielleicht eine Generationenfrage. Also ich habe so das Gefühl, so in meiner Generation und auch unten, also so abwärts, also so, weiß nicht, 40 minus, da hört man, glaube ich, schon alles. Also ich glaube, von den jungen oder jüngeren Leuten kenne ich jetzt eigentlich niemanden, der nur Klassik hört. Mhm. Im Gegensatz zu nur Popmusik. Das gibt's ganz häufig, ne? Dass
ja,
Leute irgendwie nur Pop hören. Und das würde ich mir eben wünschen, dass die dann irgendwie auch so den Zugang zur Klassik finden und da irgendwie Spaß dran haben.
Ja, ja. Ich würde mal leicht das Thema noch wechseln, weil mich würde interessieren, was ist denn für dich beim Dirigieren so die größte Herausforderung?
Naja, ist schwierig zu sagen, weil Dirigieren irgendwie immer eine Herausforderung ist, weil es eben so umfassend und facettenreich ist. Also Dirigieren an sich ist natürlich je nach Stück. Also es gibt Stücke, die besonders schwierig sind, einfach für mich als Dirigent handwerklich, sage ich jetzt mal. Ne? Dann gibt es Stücke, die emotional sehr, ja, auch eine große Herausforderung sind, weil wir versuchen ja immer, wenn wir Musik machen, irgendwie an unser Ideal ranzukommen und das auch umzusetzen. Bei manchen Stücken, wenn da nicht viele Töne stehen vor allem, dann wird's immer interessant, ne, dass man da diese Stimmung rüberbringt. Und mein Instrument gibt's ja in gewisser Weise nicht, ne? Also ich arbeite mit Menschen.
Ja.
Das heißt, je nachdem, was für ein Ensemble man hat, je nachdem auch, wie die gerade drauf sind. Das ist aber auch das super Spannende und deswegen liebe ich auch diesen Beruf. Man muss immer so erspüren, wie der Einzelne drauf ist, aber auch wie das gesamte Kollektiv an jedem Tag, in jeder Minute gerade empfindet, drauf ist, was die brauchen, wo man sie loslassen muss. Ja, also das ist wirklich schwierig zu fassen. Also Dirigieren ist für mich an sich einfach immer eine große Herausforderung und auch eine Riesenfreude. Also ich liebe das. Und eben gerade diese Energie, die freigesetzt wird, wenn so viele Menschen zusammen was gestalten.
Schön, ja. Kannst du dich noch an irgendeinen ganz besonderen Auftritt erinnern oder ist einfach jeder Auftritt irgendwie besonders?
Ich kann mich tatsächlich an einen Auftritt erinnern, der jetzt noch gar nicht so lange her ist. Das war vor, ich glaube, 2 Monaten in Polen. Das war jetzt nach dieser langen Zeit des Lockdowns irgendwie das erste Mal, dass ich wieder Orchestermusik dirigiert habe. Und im Konzert habe ich richtig die Energie der Menschen gespürt. Das war so eindrücklich. Also ich habe ja vorher schon viele Orchesterkonzerte dirigiert und ich habe aber nie so körperlich präsent diese unglaubliche Energie gespürt, wenn viele Menschen an einem Ort versammelt sind. Also ja. Das war schon wirklich überwältigend, auch so diese Kombination. Wir haben Dvorak gespielt, also Musik und eben diese menschliche Energie. Das war schon sehr eindrücklich. Und dann 2018, das war auch eine ganz prägende Erfahrung. Das war ja auch im Prinzip das größte Konzert, was ich je dirigiert habe, und zwar hier beim Lichtfest in Leipzig. Da haben wir Werke von Komponistinnen gespielt, und zwar vor 15.000 Menschen, Open Air. Ich weiß nicht, ob man jemals wieder sowas machen wird. Wahrscheinlich schon. Es ist jetzt so gerade ein bisschen unvorstellbar.
Ja, genau.
So mitten in der Pandemie. Aber das war auch, da ist man richtig dann auch geflogen, so die Woche danach, weil irgendwie auch das Konzept war sehr stark. Es ging ja um friedliche Revolution unter dem Aspekt auch Frauenwahlrecht, dass sich da 100 Jahre mit Jubiläum sozusagen, dass da zelebriert wurde. Und eben das, also diese Würdigung dieses geschichtsträchtigen Ereignisses und dann eben noch Werke von Komponistinnen und dann eben noch eben wirklich vor diesen vielen Menschen auch am historischen Ort zu spielen, das war schon auch sehr bewegend.
Ja, da haben wir das Thema mit den Komponistinnen, ne, und dem Feminismus in dem Sinne. Ich glaube, dieses Freie Orchester Leipzig, was du dirigierst, ist auch weiblich komplett, oder?
Hm, genau so ist es. Häufig wird ja gefragt, warum ich das eigentlich überhaupt mache und ob das nicht veraltet sei. Ne? Also ob wir nicht an so einem Punkt sind, wo es das gar nicht braucht.
Veraltet sei? Spannend,
ja, habe ich jetzt tatsächlich schon, habe ich in Gesprächen gehört, war ganz interessant. Also das ist ja auch irgendwie eine spannende Sache, wenn man so über Frauenorchester spricht. Das ist so ein Begriff, der überhaupt nicht neutral ist. Also entweder es wird positiv aufgefasst, da freue ich mich dann immer drüber, oder ablehnend. Und wenn es auf Ablehnung stößt, dann ist es eben häufig so dieses, dass man hört, oh, das sei irgendwie verstaubt, oder einer sagte auch, das ist mir irgendwie zu viel Weiblichkeit. Also ganz interessant, das ist eben auch so ein Problem, das haben die Popmusiker nicht. Da gibt's Girlbands, oder auch wenn da einfach nur Mädels auf der Bühne stehen oder auch nur Jungs, da prägt sich doch keiner. Ist überhaupt kein Problem. Das ist auch nicht revolutionär, das ist auch nicht verstaubt, sondern es ist so, ne? Und irgendwie bei uns Klassikern, da gehen dann ganz schnell die Diskussionen los. Und ich finde das irgendwie genauso, also gerade das finde ich so interessant. Und das ist eigentlich auch einer der Gründe, warum ich es mache, weil ich mir denke, wir sind halt einfach lauter Frauen auf der Bühne. Ich habe auch extra einen neutralen Namen gewählt, also Freies Orchester Leipzig, da erwartet man ja erstmal nichts Besonderes.
Ja.
Und dann sind eben lauter Frauen auf der Bühne. So. Und dann wird man damit so als Zuschauer konfrontiert und das finde ich eben ganz interessant, was dann so geschieht, ne? Weil dann merkt man vielleicht, dass man doch so ein paar Bilder im Kopf hat, ne? Also gerade was zum Beispiel Blechbläserinnen betrifft, das sind halt in der Regel dann doch, wenn man so die normalen Orchester sich anguckt, die gemischten Männer, die dieses Instrument spielen, oder auch Schlagwerk, da findet man auch häufig Männer, Kontrabass, ne? Alles, was irgendwie groß und laut ist.
Und Dirigat ja auch, ne? Du stehst ja vorne in deinem Abendkleid. Das ist wahrscheinlich auch was auffällt, oder?
Genau. Auch spannend, ne? Das mit dem Kleid, gibt es dann auch immer. Es wird wahrgenommen. Finde ich auch irgendwie interessant. Dass wir im Jahr 2021 echt noch irgendwie drüber reden, was jetzt da vorne jemand trägt.
Das ist schon irgendwie. Ja, als wäre das das Allerwichtigste, was da gerade passiert, ne?
Ja. Aber das ist eben das, also ich mag es auch gerne im Nachgang dann mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen und finde es interessant, was da passiert, ne? Mhm. Und wenn es eben nur dieses ist, dass man drüber reflektiert, warum das überhaupt ein Thema ist. Denn das zeigt ja schon allein die Tatsache, dass man dann drüber spricht, dass es doch noch alles nicht so selbstverständlich ist, wie wir so gerne immer denken. Ne? Mhm. Also, und das ist, glaube ich, wirklich mein Punkt. Ne? Also, dass es in unseren Köpfen irgendwie Vorurteile gibt, die wir aber überhaupt gar nicht merken.
Ja.
Ich war auch mal in einem Konzert, Solokonzert, da hat ein Harfenist gespielt, Solo-Harfenist. Und mir dachte ich, boah, da spielt ein Mann Harfe. Und dann kam ich nach Hause und dachte so, sag mal, was ist denn eigentlich jetzt in meinem Kopf da gerade passiert?
Ja,
natürlich
genau.
Spielt ein Mann Harfe. Wieso ist das denn jetzt eigentlich was Besonderes? Ach ja, weil man es nie sieht. Ne? Und diese Sichtbarkeit, um die geht's mir eigentlich auch, ne? Dass man das ja einfach selbstverständlich macht und dass es dann irgendwann eben kein Thema mehr ist. Das wäre mein ganz großer Wunsch.
Ja, voll gut. Ich habe auch, ich glaube, gestern war das ein Tweet gelesen, weil gestern Mozarts Schwester Geburtstag gehabt hätte. Und da in diesem Tweet eben ein Artikel verlinkt war, wo es darum ging, dass sie eben eigentlich genau dasselbe Talent hatte wie er und mit ihm auch viel auf Reisen in Europa war und dann aber irgendwann heiraten musste und nicht mehr ans Klavier gehen konnte. Und deswegen vergessen wird und jetzt wird er halt eben gefeiert. Und ich glaube, das sind ja so diese vergessenen Komponistinnen, die du wieder ausbuddeln möchtest, ne?
Genau so ist es. Also, wobei nicht nur. Ich meine, es ist das Schicksal vieler Frauen tatsächlich gewesen, vor allem wenn sie gleiche Begabung hatten wie Brüder oder auch sonst gleiche Begabung. Bei einigen wurde das dann tatsächlich gleichwertig gefördert, waren dann wirklich so Wunderkind. Man denke auch an Fanny Hensel zum Beispiel. Und dann ab dem Zeitpunkt, wo dieses Thema Heirat kam, war es aus. Dass ja die Werke existieren, das ist ja eben der Punkt. Also mir geht es wirklich darum, dass man die Musik spielt, was einfach viel zu selten geschieht. Und was mir fast noch wichtiger ist, es gibt ja viele Komponistinnen, die es geschafft haben. Also die haben eine richtige Karriere hingelegt. Natürlich auch gegen Widerstände, aber das hatten männliche Komponisten ja auch. Aber bei Frauen ist es irgendwie so, ab dem Zeitpunkt, wo sie dann verstorben sind, hat man sie einfach vergessen. Bei Männern ist es häufig so, da setzt dann eine Glorifizierung ein. Also selbst wenn das zu Lebzeiten gar nicht so super toll aufgenommen wurde von den Zeitgenossen, dann irgendwann setzt so eine Glorifizierung ein und dann findet man es ganz großartig. Man denke an Mahler. Also der wurde ja auch ausgebuht zu Lebzeiten und jetzt mittlerweile ist das überhaupt kein Thema mehr. Mhm. Und die Werke, finde ich, sollten ja auch für sich sprechen, die existieren. Und ab dem Zeitpunkt, wo man sie aber nicht mehr spielt, geraten in Vergessenheit und existieren in gewisser Weise ja nicht mehr. Denn Musik, die nicht erklingt, ist einfach nicht da. Mhm. Und ich finde, wir bringen uns einfach um was. Denn die Musik ist so wundervoll. Und vielleicht müssen wir auch mal drüber nachdenken, wer bestimmt denn eigentlich, was relevant ist? Weil man liest dann immer so, ja, das ist aber gar nicht relevant. Bestimmen nicht wir das, was wir relevant finden? Mm. Und was für Kriterien setzen wir denn da eigentlich an? Und ich finde auch, also klar, manche Frauen hatten jetzt nicht die gleiche Ausbildung wie Männer. Das ist Fakt, das ist so. Und trotzdem haben sie aber was geschaffen. Entweder autodidaktisch, oder haben sich halt irgendwie Privatlehrer gesucht oder haben Kollegen gefragt und so. Und dann müssen wir halt vielleicht die Komposition einfach nach anderen Parametern auch messen. Da spricht doch aus meiner Sicht nichts dagegen. Natürlich ist es andere Musik und die klingt auch anders als die von Komponisten. Wobei auch nicht alle, ne? Ist ganz interessant. Als ich da Konzerte dirigiert habe mit Werken von Komponistinnen, gab es dann auch Leute, die auf mich zukamen und sagten, oh, ich habe gar nicht gemerkt, dass das Werke von Frauen sind. Das hätte jetzt auch Mozart sein können. Und ich dachte, ja, genau, das ist nämlich genau der Punkt. Also das ist eine ganz interessante Frage. Hört man das, ob das das Werk einer Komponistin ist? Also von einer Frau oder von einem Mann? Bin ich mir nicht ganz sicher. Mhm. Und selbst wenn das so ist, was ich so ein bisschen bezweifle, dann ist es eine Erweiterung. Ist doch super. Also ich wünsche mir sehr, dass wir unseren Kanon, wo wir gerade in der Klassik immer wieder die gleichen Stücke spielen, dass wir da einfach mal ein Upgrade machen. Und zwar nicht dahingehend, dass wir jetzt die anderen Stücke nicht mehr spielen. Das ist Quatsch. Die dürfen ja gerne weiterhin gespielt werden. Das ist ja auch wunderbare Musik. Aber bitte einfach die Stücke von Komponistinnen mit reinnehmen. Ganz selbstverständlich.
Genau, kein Ersatz, sondern nur erweitern. Das ist ja oft das Thema beim Feminismus, auch in der Sprache. Es geht ja nie darum, irgendjemandem was wegzunehmen, sondern nur etwas zu erweitern. Ja, habe ich auch schon oft gesagt.
Weil ich meine, jetzt, wenn man da so Schlagzeilen liest, die irgendwie alle Dirigenten, dirigieren irgendwie gefühlt das Gleiche und dann kommt so, ja, Dirigent XY spielt jetzt alle vier Brahms-Symphonien ein. Und ich denke mir dann immer, wer braucht denn das? Es gibt schon so viele ganz großartige und hochwertige Einspielungen. Wieso spielt denn der nicht irgendwas anderes ein? Keine Ahnung, Amy Beach, Gallic Symphony, davon gibt es noch nicht so viele Aufnahmen. Oder es gibt auch total viele Symphonien, wo es überhaupt keine Aufnahme gibt. Wieso machen die das nicht einfach? Also, wieso machen denn alle Beethoven 1 bis 9? Also es ist toll, es ist großartig, ich mache das auch gerne. Aber warum? Also, gibt doch noch was anderes zu entdecken hier irgendwie.
Ich finde es total schön, mit welcher Emotionalität du an das Ganze rangehst, weil das finde ich total wichtig, dass wir da einfach mal sagen, Leute, so geht's einfach nicht. Dass wir einfach mal aufmerksam machen auf die Dinge. Und was ich auch sagen wollte, ich habe mir so ein bisschen Videos von dir angeschaut und auch Fotos, und du wirkst da immer so mega ruhig und gelassen, wenn du da vorne stehst und dirigierst, und total sicher. Gibt's denn auch mal irgendwie Momente, wo du unsicher bist oder nervös bist vor einem Auftritt, oder bist du einfach so?
Oh, ich weiß nicht. Also, ich meine, die Ruhe und Gelassenheit, die ist mit dem Alter gekommen. Das finde ich auch sehr schön. Also ich.
Als wärst du jetzt schon so alt, aber ja.
Naja, also das ist ja irgendwie so ein Thema in unserer Gesellschaft, ne? Mit dem Altern.
Mhm. Ja, auch wieder vor allem bei Frauen, ja. Mhm.
Vor allem bei Frauen, aber auch so generell, ne? Also Jugend ist immer irgendwie was Erstrebenswertes, und dass man so lang wie möglich jung bleibt. Und ich bin ja auch ein jugendlicher Typ, ne? Keine Frage. Aber ich mag alte Sachen, und ich mag auch alte Menschen, und ich finde auch das Thema Altern irgendwie ein schönes. Also, weil irgendwie jede Lebenszeit hat ja ihre Berechtigung und hat auch wunderschöne Seiten. Also, als ich jung war, da, oder ich glaube, das kennen ja viele, wenn man jung ist, dann hat man so sehr überdimensionierte Ziele. Was sehr charmant ist, das zeichnet die Jugend eben aus, und die lässt sich auch nichts sagen und die lässt sich nicht aufhalten und hat dieses Ungestüme, was toll ist.
Ja,
das ist eine große Kraft.
Ist. Genau.
Ne?
Ja.
Und mit dem Alter, wird man wirklich entspannter, man hat schon ein paar Sachen gesehen, man wird einfach ruhiger, weil man auch selbstsicherer und selbstbewusster irgendwie ist und weiß, bestimmte Dinge in meinem Leben habe ich geschafft. Man kennt sich auch sehr gut. Also ich kenne meine Grenzen zum Beispiel. Darüber bin ich sehr froh. Als junger Mensch kannte ich meine Grenzen natürlich nicht. Und dann ist man an die Grenzen gestoßen, hat mit Kraft versucht, das zu verändern, weil man das so nicht akzeptieren wollte. Und ich kann jetzt mittlerweile sehr gut mit meinen Grenzen leben. Also ich weiß, was ich kann, und ich weiß auch, was ich nicht kann. Ich weiß auch, wo Grenzen sind und wo ich ein bisschen was verschieben kann. Das ist ja auch mein Ziel, mich immer weiter zu entwickeln und ja, mich natürlich zu verbessern. Aber es ist jetzt nicht dramatisch, wenn ich bestimmte Dinge nicht kann. Und das gibt eine große Gelassenheit. Also einfach zu sagen, ja, ich kenne meine Qualitäten und ich muss nicht alles können. Ich kann kein Rachmaninow-Klavierkonzert spielen. Ich werde das auch nie spielen. Dann spiele ich halt was anderes. Also mein Leben hat einen Sinn. Es ist total schön. Und natürlich hat man aber trotzdem so Momente, wo man aufgeregt und nervös ist. Das sind dann häufig eben so Situationen, in denen man noch nie war. Weil man sich dann denkt, habe ich noch nie gemacht. Ich glaube, ich kann das. Ob es dann wirklich so ist, das werde ich ja dann sehen. Und häufig liegt man aber mit seiner Selbsteinschätzung richtig. Und das gibt natürlich auch Ruhe, ne? Wenn man einfach so, ja, wie gesagt, man lebt ja doch jetzt irgendwie fast 40 Jahre mit sich, zumindest ich mit mir. Und ich finde ja auch, wenn man ein bisschen aufgeregt ist, das ist ja auch ein schönes Gefühl. Also, ne, dieses Adrenalin, was man spürt, und man wächst dann ja auch so ein bisschen über sich raus. Es muss nur immer in so einem angenehmen Rahmen, sag ich mal, bleiben, ne? Dieses total durchgestresste Sein, das.
Ja, es darf einen natürlich nicht hindern an dem, was man tut. Also
es darf einen nicht überfordern. Das ist einfach der Punkt bei Stress. Und das habe ich mittlerweile auch gelernt. Also, ich weiß, wo dieser positive Stress bei mir endet und wo es bei mir zu viel ist. Und dann ziehe ich ganz knallhart die Notbremse. Also früher habe ich dann auch immer gesagt, das muss. Und jetzt mittlerweile muss überhaupt nichts. Sondern ich schaff's einfach nicht und mache eins nach dem anderen. Und dadurch habe ich, glaube ich, kein langweiliges Leben. Aber es ist jetzt nicht so, dass es mich ständig überfordert. Und das ist sehr schön.
Mhm. Ja. Wir müssen mal noch über Coco sprechen. Dein Konzertformat auf YouTube. Also Coco steht für Corona Concerts, ne?
Genau.
Und das hast du im März 2020, also Startpandemie, hast du das begonnen und inzwischen gibt's über 400 kurze Videos, in denen du Musikstücke auf einem Toy-Piano spielst. Vielleicht kannst du erstmal beschreiben, was ist denn das, ein Toy-Piano?
Also ein Toy-Piano, das ist ja einfach ein englischer Begriff, das ist ein Spielzeugklavier. Und ganz interessant, wie ich überhaupt auf Toy-Piano gekommen bin, nämlich über die Popmusik. Wer hätte das gedacht? Also wir hatten nämlich einen Auftritt und ich bin ja großer Michael Jackson-Fan und da hatte ich so als Idee, man könnte doch ein Konzert spielen mit Horn und Harmonium und da Michael Jackson-Programm sozusagen machen. Und ich habe auch alle Alben da und dann gibt es eben einen Song, nämlich Little Susie. Und das wissen ja viele nicht, Michael Jackson hat bei manchen Songs auch Klassik mit drin. Und bei Little
Inwiefern?
Susie, der hat richtig Ausschnitte aus klassischen Musikstücken drin. Also ich weiß nicht mehr, welcher Song das ist, da ist das große Tor von Kiew. Von Mussorgsky. Also aus Bilder einer aus. Also wissen viele Klassiker auch nicht. Also die Pop-Leute wissen es auch nicht unbedingt, weil die eben keine Ahnung von Klassik haben, ne? Und die Klassiker wissen es nicht, weil die das nicht, die hören die Albumversionen nicht. Aber also auch wenn man die großen Touren anguckt, das ist sogar richtig am Schluss, ich weiß nicht, welche Tour das ist, aber bei einem Live-Konzert im Internet kann man das auch sehen bei einem Mitschnitt. Das ist kurz vor Schluss, ich glaube, 5 Minuten vor Schluss oder so, da kommt großes Tor von Kiew, von Mussorgsky, und dann schwenken die dazu ihre Fahnen, weil er hat ja große Bühnenshow immer gemacht.
Ja,
und dann kommt
die
Überleitung. Ich glaube, zu History ist das. Genau. Mhm. Das muss die History-Tour gewesen sein, ne? Also, und da läuft ziemlich viel Klassik dann auch, also für ein Popkonzert, eine Minute oder so. Das ist schon relativ lang. Also eine Minute großes Tor von Kiew, dann kommt die Überleitung zu History. Dann hat er, ich glaube, bei Will You Be There, das weiß ich noch, da habe ich die CD gehört, das erste Mal. Und dann irgendwie dachte ich, was ist denn das? Ist jetzt Radio angegangen? Das ist doch Beethoven 9. Nee, die CD läuft. Habe ich die CD gewechselt? Was geht denn jetzt ab? Der nimmt da tatsächlich einen Ausschnitt aus Beethoven 9, dann gibt es eine komponierte Überleitung und dann kommt Will You Be There. Also ganz interessant, was der mit Klassik macht. Und
das wusste ich tatsächlich noch nicht. Ich muss das irgendwie noch mal mehr anhören. Ja,
wissen
ob ich
viele
das auch
nicht
hören kann.
Und das ist richtig oft, man muss das Album hören und da ist es richtig drin. Und das ist dann auch, ich glaube, von Scholti dirigiert. Also die haben sich sozusagen dann die Rechte gekauft und den Ausschnitt quasi geholt und dann zusammen gemixt. Aber das läuft eben nicht im Radio, also nicht bei den Radioversionen, sondern auf den Albumversionen. Und bei Little Susie ist es eben so, das beginnt mit einer Spielzeuguhr. Und dann kommt eine Überleitung. Was man dann hört, ist Durufle Requiem, also ein klassisches Musikstück. Bisschen zusammengeschnitten. Das Pia Jesu ist das, glaube ich. Und dann kommt eben der Song von Michael Jackson. Und das wollte ich genau so nachstellen, also in dieser Albumversion, weil das eben das Spannende ist, ne? Und dann gut, dieses Durufle Requiem, da habe ich rausgekriegt, welcher Part das ist, das konnte man dann arrangieren, das war kein Problem. Und dann am Anfang mit dieser Spielzeuguhr dachte ich, das ist eigentlich schade, wenn man das jetzt auf dem Harmonium spielt, könnte man diesen Klang von so einer Spielzeuguhr nicht irgendwie nachmachen. Dann hatte ich eben geguckt mit Kinderxylophon oder so. Und über Zufall habe ich dann eben ein kleines Toy-Piano entdeckt. Und dann, also der Klang, dadurch, dass das so Klangstäbe sind, ist ziemlich ähnlich auch an so, naja, Spielzeuguhr und sowas. Dann habe ich mir das gekauft und dann bin ich so in diesen Kosmos eingetaucht mit diesen Spielzeugklavieren, habe dann festgestellt, es gibt verschiedene Spielzeugklaviere, die unterschiedlich klingen, auch mit unterschiedlich vielen Tasten. Und dann habe ich mir eben ein paar Instrumente gekauft und wollte eigentlich schon immer dann ein Projekt machen mit Toy Piano, dass ich dachte, auch so ein Konzert nur mit Toy-Pianos, das wäre doch mal eine schöne Sache. Und habe es aber nie gemacht, weil man bräuchte dafür ja irgendwie Zeit und ich muss mir ja die Stücke dann auch immer arrangieren, weil die Tasten so limitiert sind und müsste dann auch üben und gucken, was überhaupt funktioniert und gut klingt. So, und dann kam diese Pandemie und alles ist mir weggebrochen. Also ich hatte keine Konzerte mehr, ich hatte keine Proben mehr, ich habe nicht mehr unterrichtet, es war einfach alles weg. Und ich hatte total viel Zeit. Und ich gehe ja jeden Tag spazieren und wir waren mitten im Lockdown. Ich kam zurück von meinem täglichen Spaziergang und dann dachte ich so, ach, wäre das nicht irgendwie total schön, in dieser trostlosen Zeit einfach jeden Tag so ein kleines Musikvideo aufzunehmen. Und ich wollte doch sowieso irgendwie immer was mit meinem Toy-Piano machen. Das macht doch den Menschen jetzt sicher Freude. Und dann habe ich einfach angefangen und war ein bisschen naiv. Ich habe die Größe dieses Projekts so ein ganz kleines bisschen unterschätzt, weil das klingt erstmal irgendwie so nach kein Aufwand, ne? Jeden Tag ein kleines Musikvideo einspielen. So, und dann hat sich natürlich mit der Zeit rauskristallisiert. Also wenn man wirklich jeden Tag was macht, dadurch, dass ich ja kein Repertoire oder sowas hatte, ich muss das ja erstmal suchen. Was kann man überhaupt spielen? Was eignet sich? Also Literaturrecherche. Dann muss ich das irgendwie mir zurechtfriemeln, dass das hier für mein kleines Toy-Piano funktioniert. Dann muss ich das üben. Und ich habe ja noch nie in meinem Leben auch irgendwie Videos irgendwie aufgenommen. Ich war ja kein YouTuber vorher. Und bis man dann halt mal eine halbe Minute Musik so im Kasten hat, dass es einem irgendwie gefällt, da ist man dann schon so 2-3 Stunden beschäftigt. Das heißt, das war wirklich ein Fulltime-Job, weil man dann ja auch planen musste, was den Rest der Woche dann kommt. Und wenn es ein tägliches Projekt ist, dann ist man wirklich hier schön zugange. Ich muss aber sagen, also es war ganz toll, weil ich dadurch nie in ein Loch gefallen bin. Also ich habe jeden Tag meinen kleinen Apfelbaum gepflanzt, habe wirklich den Menschen auch Freude machen können. Also alle haben irgendwie auf die Videos gewartet und es gab dann auch ganz viel Interaktion, zum Teil dann auch Musikwünsche. Cool. Oder auch, dass die Leute dann nochmal recherchiert haben und das Stück nochmal irgendwie in einer großen Version mit Orchester gehört haben zum Beispiel. Also es war eine sehr lebendige Zeit für mich. Und ich habe wahnsinnig viel gelernt, auch über Videos. Ne? Also am Anfang, klar, wenn man keine Ahnung hat, ich habe das irgendwie mit dem Handy aufgenommen und hatte keine Ahnung von Belichtung oder irgendwie sowas. Und das habe ich jetzt alles gelernt. Also das... Ja, war schon eine interessante Erfahrung. Und ich
ja, hatte schön, dass du die Zeit so nutzen konntest für sowas Kreatives, ja.
Auf jeden Fall. Und ich muss sagen, also ohne diese Pandemie hätte ich das niemals gemacht. Nie im Leben hätte ich so ein Projekt gestartet. Und ich meine, jetzt sind wir irgendwo bei Coco 424. Das ist schon eine unglaubliche Reise. Und ich möchte das auch nach der Pandemie weitermachen, weil das für mich so ein Gewinn ist. Also jetzt nicht mehr als tägliches Projekt, weil das schafft man einfach nicht, wenn Alltag noch dabei ist. Ja. Und ich hatte ja auch wirklich 406 Kokos, also die ersten 406 Videos waren wirklich ohne Pause, also über ein Jahr durch, auch an Weihnachten, auch an Ostern. Das war schon auch echt eine Erfahrung, weil man dann auch so ein bisschen über sich selber lernt, ne? Also jeder Tag hat irgendwie seine Stimmung und hatte sein Musikstück. Das war ja wie so ein kleines Musiktagebuch auch.
Ja, ja.
Also das war schon eine echt tolle Erfahrung, muss ich sagen.
Du hast auch Förderungen bekommen für das Projekt, ne, damit es eben auch weiterlaufen kann, weil es ja so viel Arbeit war.
Ja, Gott sei Dank. Also ich habe davon richtig gelebt. Also wie gesagt, mir ist alles weggebrochen und ich lebe auch aktuell davon. Also ich habe erst ein Stipendium gekriegt vom Bund, so ein Arbeitsstipendium. Dann, nee, stimmt nicht. Nee, stimmt doch. Nee, stimmt nicht. Ich habe den Überblick ein bisschen verloren.
Ja.
Also erst gab es so eine kleine Startförderung vom Sächsischen Musikrat, dann vom Land Sachsen, dann vom Bund und jetzt aktuell von der Stadt Leipzig.
Cool.
Und also gerade jetzt, wo wir ja in diesen, ich fürchte doch sehr schlimmen Herbst gehen werden, bin ich sehr, sehr dankbar, weil ich, also das rettet mich jetzt gerade. Ich habe für den Moment keine Existenzangst. Also was dann im Januar ist, da muss man dann gucken, ne? Aber ich bin wirklich, ich lebe von YouTube. Also ich habe auch wirklich immer, wenn diese Lockdowns war, von YouTube gelebt. Aufgrund dieser Förderung. Und das hätte ich auch nie für möglich gehalten. Also ist vielleicht auch so ein Thema, ne? Gerade als Klassiker hat man so Berührungsängste mit dem Internet. Die habe ich mittlerweile zum Glück nicht mehr. Es hat auch ganz viel irgendwie mit Angst in diesem Betrieb zu tun, ne? Also dieses Musikbusiness ist doch sehr von Angst geprägt, weil man schon von Anfang an irgendwie mit auf den Weg kriegt, also wenn man eine Aufnahme ins Internet stellt, dann muss die total perfekt sein, weil sonst wird man auseinandergenommen und kriegt überhaupt nichts mehr. Und wenn auch nur irgendwas nicht in Ordnung ist, dann hat man einen schlechten Ruf. Und also bei mir war das ja irgendwie so, irgendwann so ab Coco 20, wird man einfach gelassener. Ich bin mit keinem Coco hundertprozentig zufrieden, aber es ist eben authentisch. Und klar, die Bildqualität ist am Anfang nicht hochauflösend gewesen. Und ich habe auch kein Mikro oder irgendwas. Also natürlich ist es eine quasi laienhafte Produktion. Und es ist kein Kunstprodukt, also es ist keine CD-Aufnahme. Das heißt, ich habe hier nicht irgendwie 2000 Takes gemacht und dann zusammengeschnitten und dann quasi so das Best-of, sondern halt die beste Aufnahme im Moment genommen, die mir gefallen hat. Also ich habe 2-3 Stunden aufgenommen, an manchen Tagen dann auch verworfen und nochmal 2-3 Stunden neu aufgenommen. Das ist dann so. Also es steckt viel Arbeit drin, aber natürlich ist es jetzt nicht geschnitten. Und das finde ich aber eigentlich auch das Charmante, denn es ist, wie der Name schon sagt, ein kleines Konzert. Coco, ne? Corona-Konzert.
Ja.
Und bei jedem Konzert ist es ja auch so, dann ist was unperfekt. Und das macht aber das Ganze nicht minderwertig, sondern es wertet es eigentlich auf, weil es so echt ist dadurch und auch zeigt, wir sind Menschen. Und ich habe mit CD-Aufnahmen zum Teil wirklich auch Schwierigkeiten, weil die Leute dadurch, dass sie immer nur CDs hören, so eine riesige Erwartungshaltung aufbauen und das für die Künstler nicht besonders gesund ist, glaube ich, und auch fürs Publikum. Was macht das denn mit einem, wenn da jemand einen Fehler spielt? Das ist doch eigentlich total wurscht.
Ja.
Wenn die Atmosphäre ja,
und
stimmt.
Wenn ich auf ein Konzert gehe, dann will ich ja nicht, dass das genauso klingt wie meine Platte zu Hause. Oder? Also dann will ich ja da was Neues erleben oder was Neues spüren oder so. Und das hat dann nichts mit lupenreinen Tönen zu tun, sondern vielleicht mit was ganz anderem und mit einer Persönlichkeit, die ich da wahrnehme. Ja, finde ich auch total richtig.
Dass man nicht einfach nur reproduzierend ist. Also ich habe auch manchmal echt ein Problem damit. Das passiert mir auch manchmal. Dann heißt es, oh, hören Sie sich doch diese YouTube-Aufnahme an, gerade von Orchestermusik. Wir wollen das genau so machen. Und wenn ich dann, also ich argumentiere dann immer damit, das will ich eigentlich auf gar keinen Fall, weil ich möchte nicht Karajan imitieren, weil ich nicht Karajan bin und ich möchte authentisch sein, ich möchte mein eigenes Ding machen. Ich weiß, dass das großartig ist, aber ich möchte nicht einfach nur eine billige Karajan-Imitation sein, denn nichts anderes wäre ich ja. Ich bin nicht Karajan, das heißt, ab dem Moment, wo ich anfange, das zu imitieren, das kann eigentlich nicht gelingen. Ich kann das als Inspiration nehmen und dann mein eigenes Ding draus machen. Das ist was anderes. Aber das einfach nur nachzumachen, halt live, ich weiß nicht, das bringt es irgendwie nicht.
Und was du auch sagst, dass man einfach mal anfangen muss, dass man einmal sagen muss, so, ich gehe jetzt mal über diese Angst, dass es nicht gut genug ist, dass es nicht sofort perfekt ist, mal drüber weg und fang einfach mal irgendwo an. Weil die meisten Projekte scheitern daran, dass man schon von vornherein sagt, ich kann es nicht.
Ja, und auch die Ansprüche mega hochschraubt.
Ja,
und genau. Du hattest das ja eingangs erwähnt mit dieser Gelassenheit. Diese Gelassenheit habe ich eigentlich auch dadurch bekommen, weil man so unglaublich zu sich selber steht.
Ja.
Diese Angst irgendwie, die uns immer umgibt, das hat, glaube ich, häufig damit zu tun. Ein Pianist, mit dem ich mal gesprochen habe, hat das sehr gut formuliert. Da ging es ums Thema Üben, dass wir immer so üben, als wären wir jemand anders. Also man hat die Aufnahme von einem berühmten Pianisten im Ohr und dann will man genau so spielen und es gelingt nicht und deswegen ist man frustriert. Und wieso fangen wir nicht einfach an, uns selber zuzuhören und so zu üben, wie wir gerade sind, also gnadenlos ehrlich. Also ich habe auch mit diesen Videos jetzt sehr viel gelernt, weil dann habe ich mir selber zugehört und dachte so, sag mal, spiele ich wirklich so? Ja, echt? Ja, aber das gefällt mir ja überhaupt nicht. Was mache ich denn da? Das muss man doch anders machen, ne? Also man unterrichtet sich dann irgendwie auch ein Stück weit selbst, freut sich auch, weil es gibt natürlich so Ecken, wo man weiß, oh, das ist total schwer. Und dann ist das irgendwie im Kasten und man denkt so, boah, das ist die beste Version. Also besser kriege ich das für heute nicht hin. Da bin ich echt stolz auf mich. Das habe ich gut gemacht. Super. Ne? Also man, ja, diese gnadenlose Ehrlichkeit, dass man irgendwie sagt, oh ja, das war richtig schwer für mich. Für einen anderen Pianisten ist das kein Problem. Für mich ist es ein großes Problem. Ich habe die Stelle echt gut gespielt.
Ja.
Also das ist gut, das ist schön, da freue ich mich. Ne? Und ja, nicht immer dieses, oh, aber andere Leute spielen es besser. Also ich bin weggekommen von diesem, ich vergleiche mich mit anderen Menschen.
Ja, voll gut. Also super, dass du das kannst, ne? Weil vielen Leuten gelingt das ja auch gar nicht. Gerade auch mit Social Media, weil das uns ja ständig perfekte Menschen zeigt, die immer gut aussehen und bei denen alles stimmt. Und am Ende ist es dann doch einfach nur ein Videoschnitt und ein gutes Licht und irgendein Mensch, der hinter der Kamera steht und das gut eingefangen hat, ne?
Und eben auch gerade mit dem Thema Alter, ne? Das hatten wir ja vorher auch schon so ein bisschen. Naja, es gibt halt so Tage, da guckt man in den Spiegel und denkt sich, na, siehst aber auch ein bisschen müde aus. War das Haar eigentlich schon immer so grau hier? Nur ein bisschen mehr dazugekommen. Und das ist ja auch immer dann so ein Thema, wo ich mich dann immer frage, sag mal, sollte ich mir eigentlich die Haare färben? Da sind ein paar graue Haare drin. Und dann denke ich mir so, naja, aber warum denn? Also habe ich mich jetzt weniger lieb, weil da ein paar graue Haare sind? Und auf manchen Videos sieht man dann auch so ein paar Haare so rausblitzen. Und dann denke ich mir, naja, aber es ist halt echt. Also ich bin ja jetzt nicht ungepflegt. Die Haare sind einfach teilweise so ein bisschen silbrig.
Ja.
Naja, aber ich habe mir das irgendwie auch erarbeitet in diesem Leben. Und ich glaube, ich sehe jetzt nicht schlecht aus, nur weil mein Gesicht halt an manchen Tagen ein paar mehr Falten hat und die Haare halt ein bisschen silbrig sind. Und
ja, das ist einfach normal.
Och, ja, und man steht einfach zu sich selber. Das ist, glaube ich, sehr gesund. No,
also ich fand das auch einen schönen Effekt bei Corona, weil ja dann eine Weile lang die Leute nicht mehr zum Friseur konnten. Und dann habe ich erstmal erfahren, wer um mich herum eigentlich alles seine Haare färbt, weil auf einmal hatten ganz viele Leute einen silbrigen oder einen weißen sogar Ansatz, ne? Mm. Und da habe ich dann irgendwie auch gedacht, Mensch, wie schön eigentlich das aussieht. Also ich persönlich mag das total gerne an anderen Leuten, wenn sie graue Haare haben oder wenn sie ihre grauen Haare lang tragen oder offen tragen. Ich selber habe keine grauen Haare bisher, aber ich finde das eigentlich gar nicht so, also ich sehe das jetzt gar nicht so negativ, wenn ich dann irgendwann ein graues Haar finden sollte. Ich finde das eher spannend. Bin gespannt, wie ich dann aussehe, wenn ich älter bin und selber graue Haare habe.
Was ich ja auch, also ich finde das auch spannend, weil das ist ja, jetzt reden wir hier über Haare, ne? Aber kann man nicht ändern.
Das passiert hier in diesem Podcast, genau.
Das Interessante ist ja, dass, also bei mir ist das zumindest so, diese grauen Haare haben eine ganz andere Textur. Also die sind
ja,
viel
das
dicker.
Weiß ich auch von Freunden, genau. Ja, die sind irgendwie kräuselig oder sind viel dicker, genau. Ja, ja.
Und ich habe ja eh schon viele Haare und wahrscheinlich habe ich dann irgendwann so einen Wuschel. Also,
das ist doch geil.
Wenn die sich da so kringeln und irgendwie dicker sind und ich eh schon viele habe, mal gucken, wie ich dann mal aussehe. Also ich finde das eigentlich echt interessant.
Ja, ich finde das auch total spannend.
Also, und manchmal drehen die sich auch wirklich so ganz verrückt, wo man denkt, na siehst du mal, also nur wenn man älter wird, heißt das nicht, dass man langweilig wird.
Ja, genau. Sehr schön. Stell mir gerade irgendwie vor, wie du dann vorne stehst, dirigierst und so eine riesige Mähne auf dem Kopf hast. Das ist ganz hübsch.
Wie so eine Löwin, so eine eine alte, abgekämpfte Löwin, aber fröhlich.
Gut gelaunt, genau.
Genau.
Was habe ich denn hier noch? Genau, ich wollte noch wissen, ob dein Duo noch aktuell ist, wo du seit 2017 drin bist, mit einer Hornistin zusammen.
Ja, das ist total aktuell.
Ah, gut.
Also wir haben, tatsächlich sind wir jetzt noch in dieses Zeitfenster reingerutscht, wo man Konzerte spielen konnte. Das scheint sich hier gerade so ein bisschen zu schließen. So Mitte September haben wir ein Konzert gespielt im Stadtgeschichtlichen Museum zum Thema Komponistinnen und Leipzig. Und da hatte ich 6 Stücke arrangiert für Horn und Klavier. Ganz toll, weil wir da auch eine Ouvertüre gespielt haben von einer Komponistin, deren Oper hier in Leipzig aufgeführt wurde. Mhm. Und da habe ich eben den Anfang genommen und eben gesetzt für Horn und Klavier. Das war ganz spannend.
Ist das eine ungewöhnliche Kombination, Horn und Klavier?
Ja, tatsächlich schon. Also es gibt nicht so viele Duos. Und dann machen wir ja ab und zu noch, oder gemischt eigentlich, ne? Aber so gleichwertig, entweder Horn und Klavier, das ist noch, also das kann man noch finden, aber wir machen auch Horn und Harmonium. Und das ist dann endgültig die exotische Kombination. aber sehr schön auch. Manchmal auch mit einer Sängerin noch zusammen. Dann sind wir so als Trio sozusagen zugange. Aber ich finde es sehr, sehr interessant. Also Horn ist ein wunderschönes Instrument.
Ja.
Und
ja.
Man hört es leider sehr selten solistisch. Also man hat es irgendwie so gerne mit Orchesterklängen. Da bringt man das so in Verbindung. Aber ja, also Horn, Kammermusik ist ganz zauberhaft, ganz wunderbar.
Schön. Wir haben jetzt ganz viel über Musik gesprochen. Ich habe aber auch gelesen, dass du gut bist in Mario Kart.
Ja.
Und in Schach. Und deswegen wäre meine Frage, was machst du, wenn du gerade nicht Musik machst?
Ja, also ich habe vielfältige Interessen tatsächlich. Ich bin so ein ganz lebendiger Mensch. Also ich finde das auch immer ganz schön, wenn man keine Musik macht. Ja, also es gibt ja so Leute, die tauchen irgendwie völlig in die Musikwelt ein. Ich finde das schön, aber nicht nur. Also ich war gestern zum Beispiel im Museum. Das war ganz wundervoll. Also ich bin sehr gerne in Museen und betrachte Ausstellungen. Dann gehe ich wahnsinnig gerne spazieren. Also ich bin jeden Tag eine Stunde draußen, auch ohne irgendwelche Kopfhörer oder irgendwas im Ohr. Einfach nur Ruhe und raus. Dann gerne auch Ausflüge. Also irgendwie, wie war das? Letzte Woche hier in den Park, Schlosspark Lützschena, 2 Wochen vorher auf dem Friedhof, Südfriedhof. Also einfach alles, was mit Kultur hat, zu tun hat, das gucke ich mir gerne an. Dann mache ich auch gerne Yoga. Wenn es geht, jeden Tag. Jetzt nicht ewig lange, halbe Stunde oder so. Manchmal auch nur 10 Minuten. Das macht mir auch viel Freude. Ich gehe gerne ins Kino. Meistens Kulturfilme. Also ich bin nicht so der Blockbuster-Typ, sondern eben ja auch da
Arthouse, ja.
Genau. Und ich bin auch gerne immer in der Arte-Mediathek. Das finde ich immer ganz toll, weil die so super Reportagen zusammenstellen. Da kann man ja auch vielfältig lernen. Lesen tue ich auch sehr gerne. Macht auch sehr viel Spaß. Freunde treffen, auch ganz oben auf meiner Hitlist. Also vor Corona bin ich immer ganz viel mit Leuten irgendwie mittags essen gegangen, so zu einem Mittagstisch, wenn andere, also ich bin ja Freiberufler, da kann man sich die Zeit selber einteilen, aber andere Menschen, vor allem aus anderen Berufsgruppen, die feste Arbeitszeiten haben, hat sich der Mittagstisch einfach immer angeboten, ne, dass man die Mittagspause zusammen verbringt. Ja, und ich bin auch gerne immer auf Veranstaltungen gegangen, auf Lesungen oder ja, alles Mögliche, was es eben so gibt auf der Welt.
Schön, cool. Ja, man braucht ja auch irgendwie mal einen Ausgleich, oder? Also
ich finde, man ist sonst so beschränkt. Also wenn man immer nur Musik macht und sich nur mit Musikern trifft, das ist ja auch so ein Phänomen irgendwie, ne? Also viele Leute, die sind dann wirklich nur mit ihrer eigenen Berufsgruppe unterwegs. Oh, ich fände das total langweilig.
Das ist auch, ja, also ich weiß, dass sie diesen Podcast nicht hört, aber ich grüße hiermit trotzdem meine beste Freundin, die mich immer total erdet, weil die guckt sich zwar meine Stücke an und die interessiert sich auch für alles, was ich mache, aber die hat damit ansonsten eigentlich nichts am Hut. Die arbeitet im Krankenhaus in der Röntgenabteilung und erzählt mir dann da über Dinge, die mich einfach, wie gesagt, total erden. Ja, also wenn ich dann den ganzen Tag irgendwie mit einem Theaterskript verbracht habe und mir so der Kopf raucht und ich in irgendwelchen fantastischen Welten unterwegs war und dann treffe ich mich mit ihr und sie erzählt mir irgendwas von ihrer Arbeit oder von ihrem Kind oder was sie gerade irgendwie beschäftigt, das ist immer so für mich unglaublich heilsam in dem Moment. Ich finde das immer total schön. Und sie wiederum findet es dann toll, von mir zu erfahren, was ich gerade so mache. Also ich finde es schön, wie sich das so ergänzt.
Aber das finde ich eben auch das Wichtige, ne? Und das, ja, ich habe so, also wir müssen einfach aufpassen, dass wir nicht so in unserer Blase bleiben. Und dann trägt nämlich auch, das hat ja alles Auswirkungen, dann trägt nämlich auch die Kultur wieder in die Gesellschaft, wo sie hingehört.
Ja.
Sonst sind wir immer nur unter uns und brauchen uns auch überhaupt nicht wundern. Und ich fand es auch so schön, also gestern in dieser Ausstellung, da gab es dann auch eine kleine Führung. Und das ist dann auch so schön festzustellen, dass man einfach von manchen Bereichen sowas von überhaupt keine Ahnung hat.
Ja.
Und dann hat er uns da einfach die Bilder erläutert und gucken Sie mal, wie hier das Licht fällt und hier ist irgendwas dramatisch inszeniert. Und dann dachte ich so, krass, das hätte ich alleine überhaupt nie gesehen, dass hier irgendwo was dramatisch inszeniert ist. Und ja, stimmt, das ist total spannend. Also dieser Satz auch von Clara Schumann, des Lernens ist nie ein Ende. Das finde ich eigentlich wirklich das Spannende, ne? Wenn einem Leute aus anderen Berufen einfach irgendwas erzählen und man hört dazu und weitet einfach seinen Horizont. Das ist richtig großartig und ich brauche das.
Ja.
Und dann geht man gerne auch wieder in seine Blase zurück, ne? Aber eben frisch.
Ja, genau, genau. Ja. Ach, schön. Ich werde auf jeden Fall in den Shownotes ganz viel verlinken. Du hast eine Webseite mit allen weiterführenden Links. Du bist sehr aktiv auf Twitter und Instagram. Da kann man dir mal folgen. Deine Coco-Konzerte. Nee, Corona-Konzert. So rum. Coco. Nee,
Coco.
Auf
ja.
YouTube. So rum. Werde ich jedenfalls auch verlinken. Kann man mal reinhören. Ich hätte jetzt eigentlich nur noch meine letzte Frage. Du hast dir zwar schon in unserem Gespräch einiges gewünscht, aber ich stelle sie jetzt einfach trotzdem mal. Vielleicht kommt noch was. Nämlich, was wünschst du dir?
Wertschätzung auf vielen Ebenen. Also ich wünsche mir, dass sich Menschen gegenseitig wertschätzen. Ich habe so das Gefühl, das nimmt irgendwie gerade ab. Also egal, wo jemand steht und egal, was jemand macht, dass man das wirklich aufrichtig wertschätzt und dass Respekt auch nicht einfach nur so ein Wort ist. Also ich stand irgendwie vor 2 Tagen am Bahnhof in Leipzig, wartete auf den ICE und dann gegenüber sah ich so einen dieser vielen Menschen, die Mülleimer leeren an den Bahnhöfen. Das war am Bahnsteig irgendwie gegenüber, der war da auch ganz alleine und es war irgendwie früh am Morgen und irgendwie dachte ich mir, außer mir guckt da gerade niemand hin, oder?
Mhm.
Nee, ich bin die Einzige und ich habe den eben beobachtet und dachte mir, ich schätze dich wert. Danke, dass du diese tolle Arbeit machst, die in unserem Land irgendwie keiner machen möchte, weil sich alle zu fein sind.
Mhm.
Und wir rennen, glaube ich, den ganzen Tag immer an solchen Leuten vorbei, an den Reinigungskräften und so, haben da auch kein gutes Wort für die übrig, wir ignorieren sie einfach. Und das funktioniert alles, ne? Aber dieses, ja, einfach, dass man mal hinguckt und das einfach wertschätzt. Man muss nicht irgendwie verbalisieren, aber einfach, ja, hingucken und, ja, dankbar sein.
Schön.
Und ja, auch Wertschätzung für alles, was es eben gibt. Also Leute, die jetzt hier als Krankenschwester aktiv sind, als Pflegerin, als Pfleger. Also dass man da auch das nicht nur als Floskel irgendwie hat, sondern auch das einfach wertschätzt. Oder alle Gesellschaftsbereiche, die wir so haben. Und ich glaube, dann kommt auch diese Wertschätzung auf uns Künstler wieder zurück.
Mhm.
Ne? Also mich hat sehr gestört, auch als man in der Pandemie von dieser Systemrelevanz gesprochen hat. Ich finde diesen Ausdruck so
Wort
unglaublich
war furchtbar.
Schrecklich.
Mhm.
Weil es Menschen einteilt in nützlich und nicht nützlich. Und das ist nicht in Ordnung. Und ich glaube, das ist so ein Zeichen der Zeit. Und das ist nicht gesund, was wir da betreiben. Also alle Menschen sind wertvoll.
Ja.
Und wir sagen das den ganzen Tag. Also wir sagen auch, das ist in unserem Land so. Ich bin mir da gar nicht so sicher, dass das wirklich so ist. Das wünsche ich mir, dass das wieder kommt. Und ich glaube, wir können mit unserer Kunst und dem, was wir nonverbal machen, und auch indem wir Kunst miteinander machen und für Menschen machen, da können wir viel verändern. Das hoffe ich zumindest.
Schön. Vielleicht auch als kleine Inspiration, es geht ja jetzt auf Weihnachten zu. Ich mache das jedes Jahr, dass ich zur Weihnachtszeit, wenn ich die Mülltonnen rausstelle und die werden dann am nächsten Morgen geleert, dass ich auf die Mülltonnen ein kleines Päckchen mit Plätzchen stelle und einen Zettel dran, vielen Dank. Und dann können sich nämlich die Müllmänner einfach diese Plätzchen mitnehmen und haben dann vielleicht was Leckeres für unterwegs.
Das ist sehr schön.
Vielleicht hat da ja jemand Lust, das auch zu machen bei sich. Ich bin mir sicher, da wird sich nur jemand drüber freuen.
Ich mache im Supermarkt das immer, dass ich Süßigkeiten kaufe und dann kriegt das die Dame oder der Herr, die mir das über das Band
quasi wie gelassen süß. Haben. Das ist ja auch eine schöne
Die sind dann
Idee.
Immer ganz verdutzt, wenn man dann sagt, so, und die Schokolade, die ist jetzt für sie. Was? Oh. Weil damit rechnen die nicht.
Und ja, natürlich oh. nicht. Die haben ja da ihren Alltag und haben den ganzen Tag piep, piep, ja, ja.
Und einmal hatte ich das auch, war ich auch irgendwie an einem Brezelstand, habe mir eine Brezel gekauft und der hat dann für mich einen Schoko-Nikolaus gekriegt und der machte Augen. Oh, das war unbezahlbar. Ach,
ja,
das ist
und
schön.
Das ist so unaufwendig. Ne? Mhm. Das ist so klein. Man muss da jetzt gar nicht irgendwas Riesiges tun für. Und
vor allem da, wo man oft ist. Ne? Also es gibt ja. überall Läden, die man oder irgendwie, keine Ahnung, Supermärkte, wo man wirklich eigentlich jeden Tag ist.
Ja.
Und denen einfach mal eine Schokolade zu schenken. Ja. Das ist gut. Das ist schön.
Ach, ich bin ganz warm und fuzzy jetzt. Das ist voll schön.
Das ist auch der Weihnachtsgeist.
Ja, ja natürlich. Ja. Vielen herzlichen Dank, Eva, für das wunderschöne Gespräch. Also, ich fand es total toll, über was du dir alles Gedanken machst und wie du sie ausdrücken kannst. Also, ich fand es eine super spannende Folge und ich freue mich schon, die zu schneiden und zu veröffentlichen. Ich bin total gespannt jetzt schon, was die Leute sagen werden. Vielen Dank.
Also ich danke dir auch ganz herzlich. Es war mir wirklich ein großes Vergnügen, dieses Gespräch zu führen. Und es war auch sehr inhaltsreich und,
ja.
und tief.
Ja.
Und das ist auch was mir eben sehr wichtig ist, weil häufig hört man ja, ja gerade Twitter oder so oder das Internet sei so oberflächlich. Es ist nur so oberflächlich, wie wir es gestalten. Also wenn wir es mit Inhalten füllen, dann ist das alles andere als oberflächlich.
Ja.
Und dafür danke ich dir sehr.
Ja, ebenso. Und vielen Dank euch fürs Zuhören. Hinterlasst mir gern Feedback auf diese oder auch vergangene Folgen Backstage. Das könnt ihr zum Beispiel per E-Mail tun an backstagepodcast@gmx.de oder auf Instagram, Twitter oder Facebook. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Und auf dem Blog findet ihr außerdem den Punkt Unterstützen, falls ihr mir für meine Arbeit etwas in den Hut werfen möchtet. Das ist natürlich vollkommen freiwillig. Vielen herzlichen Dank. Und dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss!
Tschüss!